Nordwestradio. 2:01.
Wenn er den Mund aufmacht, dann oft weit und um eine ausgereifte Stimme in der Tonlage Bass erklingen zu lassen. Seldschuk Kara aus dem Jeverland ist Opernsänger, Filmemacher und Schriftsteller. Zu Beginn des Frühlings hat er mit dem Titel Türke, aber trotzdem intelligent, mein vollkommen verrücktes deutsches Leben, sein erstes Buch veröffentlicht. Ein autobiografischer Roman, der schon nach kurzer Zeit in der Spiegel-Bestsellerliste stand. Jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo, Seldschuk Kara.
Moin.
Am Mittwoch, dem 4. Mai 2016, lesen Sie erstmals öffentlich aus Ihrem Buch in der Karl-Marx-Buchhandlung in Berlin. Warum dieser Buchtitel?
Den habe nicht ich verbrochen, sondern meine Klavierlehrerin. Ich hatte ein Hauskonzert bei ihr und sie stellte mich nach dem Konzert, ich hatte die Goldberg-Variation gespielt, Teile daraus, den Gästen vor mit, das ist Seldschuk, Seldschuk Kara. Er ist Türke, aber trotzdem intelligent. Und so kam es dann zu dem Titel.
Warum haben Sie sich für den Weg des Musizierens und der Oper entschieden?
Die Musik habe ich selber gewählt, den Gesang auch. Aber die Richtung, das hat mein Lehrer in der Schule entschieden. Der sagte, dass die Oper oder die Klassik nicht meinem Kulturkreis entspricht, also sprich dem türkischen Kulturkreis. Und dann habe ich aus Trotz heraus das dann gewählt und gemacht.
Sie haben auch schon ein Theaterstück geschrieben, Filme gemacht, sind seit jeher sportlich, waren beispielsweise als Jugendlicher Hessenmeister im Breakdance und Vize-Europameister im Jazzdance, machen Kampfsport. Als Schüler Jürgen Habermas setzen Sie sich aber auch mit der Frage nach dem Sinn einer Gesellschaft und des Lebens allgemein auseinander. Jetzt sind Sie Gast im Nordwestradio bei 2:01. Ich freue mich auf eine spannende Stunde. Mein Name ist Mario Neumann. Herzlich willkommen. Zu Gast bei 2:01 im Nordwestradio ist Seldschuk Kara, ein türkisch-friesischer Forrest Gump, der allerdings, anders als die Filmfigur, ganz real in unterschiedlichste skurrile Situationen gestolpert ist. Zum Teil auch aus Trotz, weil er unbedingt dorthin wollte, wie wir eben schon hören durften. Ich denke da beispielsweise auch, Herr Kara, an Ihre Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Sie sind da einen Augenblick zu früh durch die Tür. Absichtlich oder aus Versehen?
Nein, das kam eher aus einem gewissen Stress heraus, dass ich dann reinkam und die Lehrer hatten mich eben, die Professoren hatten mich nicht entdeckt und da sagte eine Professorin, was ist denn das? Seldschuk Kara, was zum Kuckuck, ein Türke, hat er überhaupt das Abitur, spricht er überhaupt Deutsch? Und das war mein allererstes Erlebnis mit Professoren an einer Musikhochschule. Danach durfte ich dann singen.
Sie waren gut vorbereitet, hatten vorher Privatunterricht genommen. Inwiefern unterstützte Sie Ihr Elternhaus auf dem Weg an die Oper? Waren das selbst auch Opernfans?
Überhaupt nicht. Also meine Eltern kannten die Oper nicht und ich kannte die Oper im Grunde auch nicht. Ich hatte vorher auch noch nie eine Oper gesehen und habe mich dann, wie ich vorhin schon sagte, aus Trotz dafür entschieden und habe mich dann gezwungen in die Opern. Meine Eltern haben mich zwar unterstützt, aber nicht aus einer Passion heraus.
Gingen die ins Theater? Was haben die sonst gemacht mit Ihnen vielleicht auch?
Das gab es gar nicht bei uns. Theater gab es nicht. Bei meiner Mutter gab es natürlich Bücher, bei meinem Vater gab es noch nicht mal die Bücher.
Wie kam das? Wie hing das zusammen? Was war das für eine Konstellation, Ihre Elternschaft?
Mein Vater kam aus der Türkei, aus dem tiefsten Osten. Allerdings schon aus den 50ern kam er nach Deutschland. Erst nach Italien, dann nach Paris und dann nach Deutschland. Hat auf der Airbase gearbeitet bei den Amerikanern, beim Militär. Er kam auch über das Militär nach Deutschland. Und meine Mutter ist Akademikerin, ist Lehrerin und daher, sie kam aus einer Großstadt, Gaziantep, wo nahezu inoffiziell eine Million Syrer wohnen und aufgenommen worden sind. Dadurch kennt man diese Stadt jetzt. Und ja, in dieser Ambivalenz bin ich dann groß geworden. Meine Eltern mit dem eben Osten der Türkei, Stadt, das ist ein Riesenunterschied. Das sind wirklich Welten. Ja, diese Ambivalenz habe ich dann in der Familie erlebt und dann natürlich dann diese Geschichten dann mit Türke, Deutscher, das kam dann später noch dazu.
Was waren denn Ihre Gedanken, als Sie dann das erste Mal vor einer Bühne im Opernhaus saßen?
Meine allererste Oper, das war tatsächlich der Parsifal. Verstanden habe ich ohnehin nichts, akustisch allein schon und Aussprache ist ja bei der Oper immer so ein bisschen problematisch. ja, aber darauf gehe ich nicht weiter ein. Ich weiß nur, dass ich sehr entspannt war. Ich war extrem entspannt. Es war eine Inszenierung mit sehr, sehr vielen Spiegeln. Man konnte sich selbst im Grunde sehen. Das war schon sehr, ich will nicht sagen, dass ich geschlafen habe, aber das war so ein Zwischending zwischen Diesseits und Jenseits. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
So eine Art Trance-Zustand
fast schon. Ja, das war tatsächlich so.
Und waren Sie dann sofort ein Opernfan oder haben Sie auch Unterhaltungsmusik gehört oder vielleicht sogar gemacht?
Nein, ich kam ja vom Jazz und Soul, Aretha Franklin und Mahalia Jackson, Gospel und Spirituals, James Brown und Ain't no sunshine when she's gone. Das war meine Musik. Und durch Trotz kam ich dann zur Oper. Und die Passion kam viel, viel später. Das habe ich dann erst über das deutsche Liedgut im Grunde erfahren, nicht über die Oper an sich. Das kam durch die Texte von Schubert zum Beispiel.
Ja. Aber nochmal auf diese Soul-Geschichten zurückzukommen, da waren Sie auch aktiv? Haben Sie da auch was aufgenommen oder aufgeführt?
Naja, unter Pseudonym habe ich mit Xavier Naidoo und Sarah Brightman und da gibt es Plattenveröffentlichungen, die ordentlich verkauft worden sind. Also ich war schon in einer recht ordentlichen Liga unterwegs. Aber ich hätte mich dann entscheiden müssen. Popmusik, damals war Frankfurt auch ein Zentrum auch gewesen für der eine Bereich war Sven Feeth mit Techno. Der andere Bereich war dann Snap und all diese ganzen Geschichten mit dem Dancefloor. Und in dieser Welt bin ich aufgewachsen. Ich bin da ein- und ausgegangen. Thorsten Fenslau, diese ganzen Call him Mr. Raider, Call him Mr. Wayne und More and More. Und all diese ganzen Geschichten habe ich live miterlebt. Also die Aufzeichnungen teilweise habe ich miterlebt, wie die Remixe gemacht worden sind. Und ich hatte damals sogar ein Studium und ich hätte tatsächlich da einsteigen können. Aber ich war auch gerade an der Musikhochschule aufgenommen worden und ich wollte eigentlich diese Welt kennenlernen. Mir schien sonderbarerweise diese Dancefloor- und Techno-Welt zu klein. Es war immer nur Deutschland und Ibiza, die Diskotheken in Ibiza. Und mit der Opernwelt habe ich dann doch noch etwas verbunden, was mit der weiten Welt zu tun hat. Dann kam ich dann zur Oper.
Aber in dieser Kultur waren Sie ja schon verhaftet. Der Breakdance beispielsweise, da haben Sie alles gegeben, haben es zum Hessenmeister geschafft. Ja. Wie kamen Sie da hinein?
Das war Zufall. Mein Vater hat auf der RBS gearbeitet und ein Stadtteil von meiner Stadt, von Langen, Neurott hieß dieser Stadtteil, da haben nur Amerikaner gelebt. Also amerikanische Nummernschilder, die gelben Busse, so wie man es aus den Filmen kennt. Und die haben Basketball gespielt und dort habe ich Basketball trainiert. Und eines Tages standen da eben die Jungs mit irgendwelchen Kassettenrekordern da und haben getanzt und dann sollte ich mitmachen und ich hatte überhaupt keine Lust zum Tanzen und habe dann irgendwas imitiert, was ich im Fernsehen gesehen hatte und das gefiel denen und da bin ich eben dabei geblieben und habe das dann weitergemacht, weil es tatsächlich in dem Alter denkt man ja auch an Auffallen, an im Mittelpunkt stehen und Ansehen innerhalb der Gruppe.
Ja, das waren Sie da 13 oder schon eher Richtung 16?
Genau, zwischen den 14 war das ungefähr. Mit 14, 15 war ich da. Es war auch wirklich der Anfang von dem, was man Rap genannt hat. Damals ging man auch davon aus, dass das innerhalb von wenigen Jahren im Grunde weg ist. Das dachte man ja auch von Techno. Dass das dann so eine Kultur wird, die bis heute besteht und sich weiterentwickelt. Auch der Tanz sich weiterentwickelt in dem Bereich, hat ja im Grunde keiner geglaubt.
Ging Ihnen das leicht von der Hand oder mussten Sie richtig hart trainieren und hart üben, Ihren Körper so unter Kontrolle zu bekommen?
Am Anfang ging das recht leicht und tatsächlich, als es dann um die Meisterschaften ging, war ich dann doch sehr überrascht, was die Leute zu tun imstande waren. Und da habe ich gesehen, oh, also da musst du noch ein bisschen arbeiten. Und das war echte Arbeit. Ich habe mein Zimmer einen Schrank rausgerissen, es wurde dann zu einer Spiegelwand und ich habe im Grunde mein Ballettstudio gehabt in meinem kleinen Zimmer. Und das war schon mal so durchaus jeden Tag 2 Stunden Training. Und das ging dann allerdings sehr schnell. Wenn ich etwas lerne, dann denke ich Tag und Nacht daran. Das heißt, ich lag im Bett und überlegte mir, welche Bewegungen ich machen kann, was besonders gut ankam, was weniger gut. Und so habe ich das entwickelt.
Und den Jazzdance genauso quasi?
Jazzdance wollte im Grunde kein Junge machen. Also die schönsten Frauen waren beim Jazzdance. Und mich hat dann tatsächlich eine angesprochen, weil sie wusste, dass ich Hessenmeister bin im Breakdance, ob ich da nicht auch mitmachen möchte. Und es war so eine Formation eben mit 20 wunderschönen Frauen und einem schwulen Mann und einem Ehemann. Und dann brauchten sie noch einen. Dann dachte ich, sind die Aussichten eigentlich ganz gut, wenn ich dann da mitmache. Ja, so kam ich dann zum Jazzdance. Und die Gruppe war so gut, die haben schon in einer so hohen Liga mitgemacht. Da wurde ich dann in Eindhoven, wurden wir dann Vize-Europameister.
Ist das für Sie wichtig, dass es den Erfolg gibt, dass Sie den Titel holen oder wenigstens fast?
Die Titel selber waren es nicht, sondern in dem Augenblick musste ich der Beste sein. Musste ich Kontra geben können, dass mich nicht einer in Grund und Boden tanzt. Bei dem Jazz-Tanz, auch mit schweren Hebeposen und solchen Geschichten, also war schon wirklich kompliziert, was wir da gemacht haben, die Jungs. Da war es mir wichtig, dass ich eine gute Arbeit leiste, aber da ging es nicht so sehr ums Gewinnen, sondern einfach nicht negativ auffallen, eher positiv auffallen und im Mittelpunkt stehen. Darum ging es da.
Und ergaben sich wenigstens auch ein paar schöne Frauengeschichten?
Das werde ich jetzt aber im Radio ganz bestimmt sagen.
Wir haben eben schon gehört, wie es für Sie war, als Sie dann das erste Mal in einer Oper gesessen haben als Zuschauer. Wie fühlte es sich dann an, als Sie das erste Mal auf der Bühne standen als Darsteller?
Ich weiß, dass meine erste Szene auf der Bühne eine Schauspielszene war und das war der Tod eines Handlungsreisenden. Und ich habe im Grunde nicht gespielt, sondern das war ich und mein Vater. Und ich hatte das umgeschrieben auf einen Monolog. Ich bin ein Nichts, sinngemäß. Ich habe aus mir ist nichts geworden. Begrab deinen Traum, dass ich irgendwas Großes werde. Und es war genau zu der Zeit auch, als war ja Leistungssportler und der Biff in Tod eines Handlungsreisen war ja auch ein Leistungssportler, ein Footballer. Und der Vater hat erwartet, dass aus dem was ganz Großes wird. Und seine Sportlerkarriere, daraus wurde nichts und aus meiner wurde im Grunde dann auch nichts. Und jetzt war ich eben an dem Punkt, wo ich dann einen anderen Weg dann gehen wollte als Biff. Nämlich der zweite Teil des Lebens sollte dann eben im Opernbereich eben erfolgreich werden. Und das war meine Sorge, ob ich an nichts bleibe. Und daher war diese Szene, meine Schauspielszene, sehr, sehr erfolgreich in der Schule, aber ich habe halt gar nicht gespielt. Das war real.
Gut, es wurde dann die Oper. Welche Rollen mögen Sie besonders? Inzwischen haben Sie ja schon etliche gesungen, haben sich als Wagner-Sänger auch etabliert und einen Namen gemacht.
Es gibt Partien, ich bin als Gast unterwegs und es gibt Partien, die man als Gast, da muss man sehr viel Glück haben und Mozart singe ich natürlich sehr, sehr gerne. In Figaro singe ich sehr, sehr gerne. Der Kasper aus dem Freischütz, ein Außenseiter, den ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft gesungen habe, in Berlin, in Wien, überall. Den Hagen singe ich unglaublich gern. Den habe ich jetzt in Niedersachsen aufgezeichnet mit der NDR Radiophilharmonie. Der Kotner zum Beispiel in den Meistersingern, das ist der die Tabulatur, das Regelwerk der Meistersinger vorträgt. Die beiden Riesen im Rheingold, den Hunding in der Walküre, hat er auch Angebote dann für das etwas höhere Fach, für den Wotan. Es sollte erst der Wanderer sein und den habe ich bisher noch verschoben. Auch ein Hans Sachs, eine ganz, ganz tolle Partie, habe ich angeboten bekommen und das wollte ich noch nicht. Obwohl ich ja schon auch mittlerweile älter bin, vom Alter her müsste ich es eigentlich schon singen können. Ich kann es ja auch singen, aber ich denke, dass das noch warten kann. Ja.
Lässt Ihnen dieser intensive Job mit unterschiedlichen Projekten genug Raum und vor allem Kraft für was anderes, für Hobbys?
Gerade dadurch, dass ich Gast bin, habe ich die Zeit. Und als Gast, gerade im deutschen Fach, kann man sehr viel verdienen. Habe ich einfach unglaublich wenig gesungen. Also ich habe eine Produktion angenommen und die restliche Zeit habe ich die Dinge getan, die ich machen wollte. Das heißt, ich bin im Grunde, habe ich übers Jahr gerechnet, die Einnahmen gehabt wie im Festengagement, hätte erheblich mehr verdienen können, aber habe es nicht. Und das war eben dann auch ein Problem mit den Agenturen, dass die es nicht begriffen haben. Auch meine Sängerkollegen, die haben nicht verstanden, wie Selçuk, du singst jetzt hier in Wien, du singst in Berlin, du könntest jetzt deinen Kalender voll machen und vielleicht versteht es auch mein Finanzamt übrigens nicht. Ich habe gesagt, nein, wenn ich doch das Geld verdiene, dass ich meine Miete zahlen kann und im Norden ist die oftmals nicht so hoch wie in Köln mitten in der Stadt und über die Runden komme, dann kann ich die Dinge tun, die für mich im Augenblick noch wichtig sind. Und so halte ich das eben. Also wenn der Kühlschrank leer ist, singe ich und der Kühlschrank ist oft leer, tatsächlich.
Sie hören 2:01 im Nordwestradio mit Selçuk Karar aus dem Jeverland, Opernsänger und Autor. Herr Karar, bei Ihrem Besuch in der Radio Bremen Talkshow 3:09 war Moderator Di Lorenzo baff von Ihrem Selbstbewusstsein. Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich Ihr Selbstbewusstsein hätte oder nur einen Teil davon, sagte er ungefähr sinngemäß. Wie haben Sie das entwickelt? Lernt man sowas? War das eine Reaktion auf Ihre Umwelt oder wurde Ihnen das in die Wiege gelegt, irgendwie in den Genmix Ihre Vorfahren?
Ich glaube nicht. Also das ist kein Selbstbewusstsein. Das sieht vielleicht so aus. Ich mache mir einfach keine Gedanken über die Meinung der anderen. Das ist alles. Also ob ich jetzt bei der 3:09 Show gefalle oder nicht, natürlich will man gefallen. Aber im Endeffekt, was kann mir passieren? Werde ich danach erschlagen oder was? Es kann ja nichts passieren. Und das ist vielleicht das, was dann so erscheint. So, da sitzt er das erste Mal im Fernsehen und ganz entspannt und alles, was ich getan habe, hat mit Widerständen zu tun. Kannst du nicht, passt nicht zu dir, passt zu deinem Kulturkreis nicht, du bist zu klein. Und daher mache ich mir keine Gedanken über Meinungen. Und das mag dann so sein, dass es dann so aussieht wie Selbstbewusstsein. Aber das ist so ein bisschen wie früher, da haben meine Bekannten in der Klasse immer Gras geraucht und haben immer gesagt, ja, das machen wir zur Bewusstseinserweiterung. Ich muss mir erstmal Bewusstsein haben, um es zu erweitern. Und so ist das auch mit dem Selbstbewusstsein. Was ich weiß gar nicht, was Selbstbewusstsein ist. Selbstbewusstsein ist, eigentlich gibt es dieses Wort gar nicht, sondern es gibt Leute, die irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise anziehen, eine Uhr anziehen und auftreten. Aber im Grunde, wenn man ein bisschen bohrt, zweifelt doch jeder an seiner Arbeit, an sich selbst und versucht nur zu verdrängen. Also daher, ja, also ich habe es gehört, was er gesagt hat, aber ich weiß nicht, was ich darüber denken soll.
Ich finde es aber schon auch ein gewisses Moment innerer Größe, was Sie eben schon angesprochen hatten, zu sagen, mir reicht das, was ich über einen gewissen Einsatz meiner Zeit und meiner Kraft kriegen kann, beruflich, weil es mir zum Leben reicht und dann lebe ich lieber. Die meisten sind ja dann doch getrieben von Wachstum und mehr und so weiter. Aber Ihnen sind andere Sachen wichtig. Da wollte ich gerne nochmal drauf kommen. Was ist das, was Ihnen wichtiger ist als Geld verdienen?
Ich muss kurz von meinem Vater erzählen. Mein Vater hat eben diesen Weg gemacht. Er hat immer gesagt, ich kam barfuß aus der Türkei. Und dann hat er sich aufgebaut. Hat eine Firma aufgebaut, eine Textilfirma, und hat dann wirklich auch ordentlich Geld verdient und hatte auch viel Geld. Er war aber nicht glücklich. Und meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, als ich 11 war. Das heißt, die Familie musste dran glauben. Er selbst war nie entspannt, weil er immer mehr haben wollte. Und dann ging es auf und ab. Also ich weiß, wie es ist. Das ist es nicht wert, das Leben wegzuschmeißen für Geld. Mir ist natürlich wichtig, natürlich will ich Geld verdienen. Ich will auch mit meinem Buch Geld verdienen, mit meinem Film Geld verdienen. Aber um wiederum mehr Freiheit zu haben.
Was sind die Dinge, für die Ihr Herz schlägt, mit denen Sie Ihr Leben ausfüllen, außer eben oder neben der Arbeit und neben dem Geld verdienen? Was sind da die Sachen, wo Sie sagen, das ist mir wichtig, das hat Priorität?
Geschichten erzählen, über verschiedene Kanäle, Filme machen, Drehbücher schreiben, als Regisseur die Filme umsetzen, Bücher schreiben. Also wenn ich eine Passion habe, dann ist es die Passion, Geschichten zu erzählen tatsächlich.
Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Gibt es ein Leben neben dem, was Sie tun, was Sie sozusagen produktiv tun, wenn Sie entspannen?
Das ist Auftanken. Wenn man unterschiedliche Dinge tut, manche Menschen sagen, ich mache Urlaub und fahre auf eine Insel oder was auch immer. Das, was wirklich Ferien bedeutet, ist Abwechslung. Das, was einen ermüdet, ist, dass man das Gleiche macht. Der Mensch kann sehr, sehr viel machen. Daher mache ich auch so viele Dinge. Kampfkunst, nicht Kampfsport, Kampfkunst, Schwert, Stock und all diese ganzen Geschichten bis zum Fächer hin. Segeln ist mir extrem wichtig, die Nordsee und das Segeln und mein Boot oder unser Boot. Das sind alles Dinge, die Zeit kosten, aber das sind im Grunde Ferien. Die verschiedenen Disziplinen dienen der Entspannung und zum Krafttanken, um wieder Kraft zu haben für die Disziplinen.
Das heißt, Sie befinden sich in einem dauerhaften Urlaubszustand, überspitzt gesagt.
Ja, das ist tatsächlich so. Der einzige Gedanke ist tatsächlich, wenn der Kühlschrank leer ist, dass man denkt, Mann, wann ist das denn mal vorbei, dass ich nicht immer wieder an Einnahmen denken muss, weil ich mit allem aufhören könnte. Ich könnte heute aufhören, Filme zu machen. Ich könnte heute aufhören, Oper zu singen. Das ist wirklich so. Das ist nicht irgendwie, ja, lass den mal reden, wenn der erstmal weg ist von der Oper oder wenn er keine Filme machen darf. Der will nur auffallen, das stimmt nicht. Also ich habe weder Leute, denen ich was beweisen muss, noch das Bedürfnis, irgendwas zu hinterlassen. Nur etwas, dieses Buch zum Beispiel, dass meine Tochter weiß, wie der Vater getickt hat. Und wenn ich davon so 2, 3 Beispiele bringen kann, noch 2, 3 Filme machen kann, hätte ich persönlich keine Probleme, nach Neuseeland umzuziehen oder irgendwo hin, wo ich in der Natur bin. Das ist mir sehr wichtig.
Sie waren ja schon mal weg. 2010 passierte es, ein Probenunfall zwingt Sie zu einer Pause. Was genau ist da passiert und wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, das war eine Probe in Stuttgart am Staatstheater und da ist mir eine Sängerin ins Kreuz gesprungen. Ich lag auf dem Boden, ich sollte einen Bewusstlosen spielen, war sehr entspannt dabei natürlich und sie, szenisch sollte sie schützend sich auf mich werfen. Das hat sie sehr motiviert gemacht und ist mir auf die Wirbelsäule gesprungen und ich war eben kurz vor der Querschnittslähmung. Und hätte ich zum Beispiel Kampfsport oder Kampfkunst, hätte ich die Beweglichkeit nicht gehabt, hätte ich die Muskulatur nicht gehabt, hat der Arzt gesagt, ziemlich sicher wäre ich querschnittsgelähmt. Hätte dann wahrscheinlich auch keine Tochter, die jetzt 5 ist. Und das sind auch natürlich so Erlebnisse, die dann sagen, entschuldige, was soll ich mit Geld? Oder erzählt mir jetzt nichts von Karriere und von einem tollen Auto und von irgendwelchen, wenn ich durch die Großstädte laufe und sehe, wie erwachsene Menschen vor diesen Schaufenstern stehen und ernsthaft über ein T-Shirt sich unterhalten für 80, 90 Euro, hat aber den Aufdruck da unten links und da muss ich fast weinen. Also so traurig ist das.
Herr Kara, in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, Türke, aber trotzdem intelligent, spielen die Rechten eine entscheidende Rolle. Haben Sie Angst vor nationalistischer rechter Gesinnung?
Ja, ich habe Angst vor Menschenverachtern. Das ist das Problem. Und wenn sich Menschenverachter vereinigen, davor habe ich Angst, wenn man so will. Und das ist nicht nur auf Deutschland bezogen. Die vereinigen sich ja dann auch länderübergreifend. Der Faschismus ist ja eine Sache, die nicht nur auf Deutschland bezogen ist. Und das belastet mich schon. Aber in dem Buch kommt es daher, dass ich eben als Kind, als 9-Jähriger einen Film über die Shoah gesehen habe. Ich dachte, das ist ein Charlie Chaplin-Film. Und dann war das eben ein Film über den Holocaust. Und das hat mich sehr geprägt und ja, so kam es dann dazu, dass das für mich eine zentrale Geschichte geworden ist. Es geht dabei auch gar nicht so sehr um die Juden an sich, sondern es geht um die Ohnmacht, um Schicksale. Wie ein Vater zum Beispiel, jetzt bin ich Vater, der Gedanke, dass ich meine Tochter nicht schützen kann, das ist für mich unvorstellbar, dass man getrennt wird, dass einfach so ein Depp da steht und sagt, Frauen und Kinder nach links, Männer nach rechts. Und ich weiß nicht, was da mit meinem Kind passiert. Und das Kind schaut mich an und bisher war ich die Autorität im Haus, also der Vater, der mich beschützen konnte vor Hund, Katze, Maus. Und jetzt steht da einer in so einem schwarzen Anzug oder einer schwarzen Uniform und sagt meinem Vater, was er tun muss. Ohnmacht ist für mich was ganz Schlimmes. Und diese Ohnmacht, die die Juden durchgemacht haben müssen in Deutschland, Das ist für mich unfassbar. Das ist nicht ein Kokettieren mit diesen Shoah-Filmen, weil ich einen Film über die Shoah gemacht habe, sondern das ist wirklich für mich, hat mich geprägt und das wird mich auch ein Leben lang begleiten, immer, überall hin.
NPD verbieten oder aushalten?
Das ist ja, ich meine, wenn man sie verbietet, werden sie sich anders organisieren. Ich bin da sehr direkt. Bei manchen Menschen ist Hopfen und Malz verloren. Da muss man die Gesellschaft schützen. Es geht eher um die Nachkommen, um die Kinder, dass man da genau aufpasst. Und da muss der Staat sehr viel tun und sehr achtsam sein.
Sie haben in Ihrer Kindheit und Jugend auf ganz außergewöhnliche Art und Weise mit dem rechten Milieu Kontakt gehabt, sogar durch Freundschaften und Erlebnisse in Ihrer Heimatstadt. Was war da los und was hat das mit Ihnen gemacht?
Meine Heimatstadt war die Hochburg der FAP. Das war Langen in der Nähe von Frankfurt in Hessen. Langen war eben die Hochburg der Neonazis um Michael Kühn herum. Und es sollte die erste ausländerfreie Stadt Deutschlands werden. Und meine Freunde und Freundesfreunde, das waren die Kinder dieser damals noch nicht Nazis, die aber später zu Naziführern geworden sind, zu Agitatoren. Und ja, also mich haben Deutsche vor Deutschen beschützt und haben sich für mich körperlich auch eingesetzt, die ich dann später zur Abiturzeit dann in Videos dann wiedererkannt habe und die dann eben das Gegenteil von dem sagen, was ich heute sage. Also eben die menschenverachtenden Geschichten. Das ist schon sehr, sehr eigenartig, dass ich das erleben musste, dass ich, gerade ich, diesen Film über den Holocaust sehen musste und dann zur gleichen Zeit dann mit Freunden unterwegs war. Wirklich Freunde, es waren wirklich, ich sage, ich habe keine Freunde, aber in dem Fall, das waren Freunde, die sich wirklich für mich eingesetzt haben. Zu sehen, dass die dann die Schlimmsten waren. Das ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar eigentlich, warum mir das passiert ist.
Wie schätzen Sie die Lage mit der AfD ein, die sich aktuell entwickelt in Deutschland?
Also mir geht es jetzt sehr gut mit der AfD. Ich bin sehr froh, dass es die AfD gibt und dass man mich jetzt nicht mehr für einen Irren hält. Weil ich habe immer gesagt, wir haben 40% Menschenverachter in Deutschland. Diese Zahl fanden Leute immer sehr irre und sagten, Seldschuk, ja, schön, dass du wieder mit deinen sonderbaren Vorstellungen kommst. Wir haben vielleicht 5% von diesen Menschenverachtern. Daher fühle ich mich wohl, weil ich sehe, dass ich recht hatte damit. Und ich fühle mich wohler in Deutschland denn je, weil ich jetzt Mitstreiter langsam habe, die genauso denken und vielleicht mit mir gemeinsam einen Weg gehen.
Da dem entgegenzuwirken?
Natürlich, dem entgegenzuwirken, darauf aufmerksam zu machen und nicht auf deren Rhythmus einzugehen. Es geht aber nicht um Deutschland, um die deutsche Hochkultur, um das Abendland, um den Islam, um das Christentum, sondern es geht dabei um Menschenverachter, die... Die einen wollen Erfolg, das sind ja teilweise Menschen, die auf diesem populistischen Weg eben versuchen, einen Weg zu gehen. Ich meine, eine der wichtigsten Herrschaften, Damen bei der AfD, das ist eine Kirchenorganistin. Ich meine, das ist eine Betriebswirtschaftlerin, die tagtäglich in der Kirche gespielt hat, in der Orgel gespielt hat. Ich weiß nicht, aus welchem Gesangbuch die gespielt hat und welche Texte sie sich da angeschaut hat, aber die haben reichlich wenig damit zu tun, mit den Dingen, die sie jetzt gerade verkündet. Und das muss ein Türke sagen. Also das ist schon eigenartig, wenn ich dann das Gesangbuch offensichtlich besser kenne als die Dame. Und ich meine, hat vielleicht auch damit zu tun, dass meine Frau studierte Konzertpianistin ist und ich eben immer wieder in der Kirche bin, wo sie die Orgel spielt und ich das Gesangbuch grob inhaltlich auswendig kann, grob. Und das wundert mich, dass sowas dann bei einem Menschen nicht wirkt. Und man dann sich hinstellt, nachdem man diesen Hintergrund hat, und so sinnfreie Geschichten erzählt und jetzt natürlich umsteigt noch und sagt, man muss Deutschland vor dem Islam schützen und so. Das ist alles so durchschaubar und ich weiß nicht, warum man auf den Rhythmus dieser Menschen eingeht und nicht anders agiert.
Sie selbst schreiben, nach dem Tod eines geliebten Menschen hören Sie nicht mehr so genau hin, was höhere Wesen meinen, lesen aber zur Unterhaltung den Katechismus. Woran glauben Sie?
Ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht. Und zwar im Ganzen. Ich habe mich mit Kapuzinermönchen darüber unterhalten, sehr intensiv, die dann eben von Lichtfiguren, Lichtgestalten, Energien gesprochen haben. Und ich habe mal nein. Und das meine ich vollkommen ernst. Mir ist es vollkommen egal, ob ich Philosophie studiert habe und sonst recht gescheit daherreden kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der gestorben ist, im Ganzen, irgendwo im Jenseits, wo auch immer, wieder auftauchen wird und dass die Familien wieder zusammenkommen. Dass, wenn jemand stirbt, man sich nicht so sehr Gedanken machen muss, ob man ihn wieder sieht.
Auch mit Ihrer Stimme?
Mit meiner Stimme?
Das heißt, Sie könnten dort auch singen?
Im Ganzen meine ich auch die Stimme. Die Stimme ist cool. Ja auch so oftmals Spiegelbild der Seele, obwohl es auch Menschen gibt, die recht wenig Seele haben, doch eine gute Stimme.
Aber, wie Sie, Seldschuk Karal, klingen, wollen wir gerne hören. Ein Auszug aus der Ode an die Freude und der Arie des Kasper aus Der Freischütz von Karl Maria von Weber. Beide Male singen Sie. Warum haben Sie gerade diese beiden Stücke ausgewählt?
Ja, die Ode, damit es wehtut. Also der Türke singt Freude, schöner Götterfunken. Das ist schon, das tut ja wieder meinen Herrschaften weh. Meistens sind es ja Herrschaften. Aber natürlich ist es auch die Europa-Hymne. Es sollte eigentlich die deutsche Hymne werden übrigens. Das hat dann Adenauer hingekriegt, dass man dann die dritte Strophe gesungen hat. Im Titania-Palast hatte das organisiert. Ist aber eine andere Geschichte. Und der Kasper ist halt ein Außenseiter. Die Partie habe ich sehr oft gesungen und da geht es ja auch in den deutschen Wald und passt also auch sehr gut.
Das waren Opernauszüge, bei denen Selçuk Karah gesungen hat. Herr Karah, Sie haben viel gesungen. Was hat das zum Ausdruck gebracht, was wir eben gehört haben?
Die Ode oder der Kasper?
Fangen Sie mit dem an, mit dem Sie anfangen möchten.
Ja, man darf das alles nicht so sehr überbewerten. Also ich habe da eine sonderbare Distanz zur sogenannten Hochkultur. Also ein Bäcker, der das klingt wirklich sonderbar, das ist aber, ich meine es genauso, der wirklich einen schönen Streuselkuchen macht und weiß, was er getan hat, kann einen genauso bewegen und sensibilisieren wie die Ode. Also es geht darum, um Menschen sensibler zu machen. Und einer, der mit allen Sinnen die Welt erfährt, der wird auch sensibler für Ungerechtigkeiten. Also für zum Beispiel, ich will ja nicht dauernd die Partei nennen, aber für Menschen verachte eben, dass die damit nicht leben können. Und da ist vollkommen egal, ob es ein Bäcker ist, der irgendwas Tolles backt oder ein Koch oder ein Beethoven oder, und das ist für mich wirklich vollkommen identisch. Das will keiner glauben, aber ich sehe es wirklich vollkommen identisch.
Herr Karah, Sie sind in Deutschland geboren und auch aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Fühlen Sie sich manchmal eher als Türke oder eher als Deutscher? Wären Sie lieber in der Türkei aufgewachsen? Wie geht's Ihnen mit dieser Gemengelage?
Tja, also spätestens, wenn ich irgendwann mal im Krankenhaus liege und dann vielleicht eine Niere von einem Deutschen brauche, stellt sich die Frage, glaube ich, nicht mehr, oder von einem Afrikaner. Und genauso möchte ich auch gerne die Frage beantworten. Es ist total absolut sinnfrei, darüber nachzudenken, ob man Türke oder Deutscher ist. Diese Fragestellung, die gibt es bei mir nicht mehr. Die gab es für mich in einer Phase, wo ich viel, viel jünger war. Und ich frage mich überhaupt, warum sich erwachsene Menschen mit diesen Dingen überhaupt noch plagen. Also eine Fahne hinterher zu laufen und diese sonderbaren Sprüche, bis zu meinem letzten Tropfen des Blutes kämpfe ich für die türkische oder die deutsche Flagge.
Was würden Sie sagen, wie viel türkisches Leben gibt es bei Ihnen heute noch in Ihrem Alltag?
Es gibt türkische Speisen, es gibt türkische Lieder. Das gibt es natürlich. Das ist schon türkisch. Das gibt es ja genauso auch in Deutschland. Aber eben nicht dieses große Türkei oder Deutschland, sondern das sind Dinge, die ich liebe. Auch man soll auch stolz sein, ein Franke zu sein, und stolz ein Bayer zu sein, vielleicht sogar die kleineren Geschichten, stolz ein Friese, Ostfriese. Darauf kann man richtig, ich meine sogar ernsthaft, richtig stolz sein. Aber alles, was in großen Einheiten ist, das macht mir eben Angst und das gefällt mir einfach nicht. Das glaube ich auch nicht. Und all das, was mit diesen Regionen und mit den Speisen, mit der Kultur, mit dem Liedgut zu tun hat, all das soll man pflegen und das soll man genießen. Und da kann man nicht genug tun. Zum Beispiel Platt, es wird so wenig Platt in Schulen unterrichtet. Was soll der Unsinn? Ich verstehe nicht, dass diese ganze Sprache verloren geht. Das ist selbstverständlich, dass man in den Schulen Platt unterrichten muss. In den Kindergärten Platt unterrichten muss. Das ist doch vollkommen egal, ob man irgendwie in Mathematik ein bisschen weiter ist oder nicht. Das kann man auch später lernen. Aber dass man komplett eine Sprache verliert, eine ganze Kultur verschenkt wird für irgendwelche bescheuerten Zahlen oder irgendwelche Geschichtsdeutungen. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel, sowas kann ich mich aufregen. Also wieder, der Türke regt sich darüber auf, dass man kein Platt lernt. Das ist auch wieder so eine Absurdität.
Was geht Ihnen durch den Kopf und durch den Bauch, wenn Sie sich den Streit zwischen Böhmermann und Erdogan anschauen?
Ja, ich meine, tja, soll ich jetzt als Satiriker auftreten? Also ich denke, dass sich ja beide gegenseitig einen Gefallen getan. Beide kennt man. Erdogan hat jetzt noch mehr Fürsprecher in der Türkei, weil die Türken sowas immer persönlich nehmen. Ob das jetzt unbedingt von der Zeit her sehr gut gewählt war, gerade wo Leute an den Küsten tot angespült werden, da kann ich noch nicht mal sagen, sei mal so dahingestellt, sondern es ist so. Es ist einfach sehr gefährlich. Und die Pressefreiheit wird ja schon seit langer, langer Zeit eingeschränkt. Es gab Zeiten, wo die Leute verbrannt wurden, wo ganze Hochhäuser oder ganze Büros unten zugehämmert wurden und es wurde Feuer gelegt. Da habe ich recht wenig deutsche Böhmermanns gehört, die den Mund aufgemacht haben. Daher glaube ich ihm das auch nicht. Das ist ganz genau kalkuliert. Ich weiß, wie unser Business funktioniert, unser Showbusiness. Natürlich will er was bewegen, aber das passt zu Böhmermann, zu dem, was er bisher immer gemacht hat. Und ich will nicht jemanden haben, der die Möglichkeiten hat, mich so zu beleidigen, in dieser Form zu beleidigen. Wir sprechen hier von Pädophil, von er ist schwul, Pädophil, von hinten, von vorne, von oben, von unten, Kinderdingsbumser. Er bezieht ja dadurch auch die Familie ein. Was ist dann mit der Frau von Erdogan? Das kann man noch nicht machen. Also nur um zu zeigen, ich habe keine Angst, das ist ja die einzige Aussage. Ich lasse mir von dir nicht den Mund verbieten. Aber was er da gesagt hat, wenn man das erlaubt, wenn man das toll findet, muss morgen Frau Merkel anhören. Dann sehen wir irgendwie, dann geht es um Jesus. Jesus ist ein Pädophiler. Und da geht es die ganze Zeit. Der Papst ist das, der Papst ist jenes. Und wo soll das enden? Ich finde diese Reform absolut geschmacklos. Und wenn man vorgehen will gegen Erdogan, gibt es, glaube ich, ganz andere Mittel. Und ich bin wirklich kein Erdogan-Fan. Aber so geht es meiner Meinung nach beim besten Willen nicht.
Kommen wir nochmal zurück zu der türkischen Lebensweise, von der Sie vorhin gesprochen haben. Gutes Essen, auch Lieder, Kultur, was zusammengehört. Was kann Ihrer Meinung nach ein durchschnittlicher Deutscher von der türkischen Mentalität und Lebensweise lernen?
Ja, es kommt darauf an, welcher Teil der Türkei.
Der Ihnen nahe steht, Ostanatolien.
Der mir nahe steht, ist wirklich der tiefste Osten. Da muss man sich wirklich vorstellen. Lehmhütten, wo es keine Schränke gibt. Selbstgemachter Joghurt, Brot. Diese Welt gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so in dieser extremen Form. Aber als ich dort war, gab es keinen Strom. Als ich klein war, keinen Strom, keine Autos. Einmal die Woche kam mal ein Bus vorbeigefahren. Und das ist eine Art von Ruhe und Gelassenheit, dass man sieht, mit wie wenig man auskommt. Und mit wie wenig man auskommt, wenn man auch der Natur vertraut. Und dieses Naturvertrauen ist verloren gegangen. Und alles ist so ein ständiges Ablenken in der Stadt. Also ich will die Stadt nicht dauernd verteufeln, aber es ist tatsächlich so, dass man weiß ja gar nicht mehr, wer man ist. Man hat die Jacken an, die Jacken von irgendeiner Markenjacke, die es dann 100 Mal in der Stadt gibt. Eine Markenhose, ein Markencafé, wo man reingeht, wir sind alle so gleich geworden und es wäre vielleicht schöner, wenn man das übernehmen könnte. Aber das ist ja nicht türkisch. Das gibt es ja auch in den Alpen. Das gibt es auch in Friesland übrigens.
Welches ist Ihr liebstes türkisches Wort nach Anne und Baba? Welche Verbindung haben Sie da noch? Ist das die Sprache? Gibt es da zentrale Schlüsselbegriffe?
Oh, das ist ja eine Frage. Über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Tatsächlich. Anne, Baba. Ja, vielleicht Kızım. Das heißt meine Tochter. Genau. Das ist vielleicht das, was mir noch jetzt im Augenblick sehr gefällt.
Sie haben als Kind viel Fernsehen geguckt. Was hat Sie mehr geprägt? Serien wie Bonanza und Raumschiff Enterprise oder eben die türkische Kultur des Herkunftslands Ihrer Eltern, in der Sie ja auch groß geworden sind in Deutschland?
Ganz, ganz sicher Enterprise. Übrigens, wenn man Enterprise mal genau anschaut, das ist Multikulti und zwar schon in den 60ern. Und das so richtig. Also sogar nicht nur, dass man die Welt vereinen konnte, sondern dass man hat ja Vulkanier und Gott weiß was dabei. Das heißt auch andere Welten sogar. Also was da dargestellt wird, das sind ja Russen und Schwarze, Chinesen, alle in einem Schiff. Also das was für eine tolle Metapher. Und das ich als Ostfriese finde diese Metapher mit Schiff natürlich dann ganz toll. Das hat mich sehr geprägt. Mich haben Filme sehr geprägt.
Sie hören 2 nach 1 im Nordwestradio mit Selçuk Kara. Sie arbeiten seit 10 Jahren als freischaffender Sänger, Filmemacher und Autor. Kommt da nicht die eigene Familie zu kurz?
Eben nicht. Werde ich Opernsänger, dann werde ich ständig weg. Ich bin so viel zu Hause, dass die Nachbarn, glaube ich, bis vor kurzem, bevor ich bei 3 nach 9 aufgetreten bin, dachten, ich bin arbeitslos. Es ist tatsächlich so, dass ich alles zu Hause mache. Ich sitze in meinem Büro und die Wände vergammeln schon, weil ich die ganze Zeit da sitze und die Feuchtigkeit ausdünste, glaube ich. Aber ich sitze zu Hause, meine Tochter kann jederzeit rein. Ich bin in den intensivsten Gedanken, da kommt sie rein und legt mir dann einfach eine Zeichnung hin von Pippi Langstrumpf oder irgendwas und sagt, Papa, was hältst du davon? Oder Papa, guck mal, was ich wieder gemalt habe. Und ich habe mich dann gerade mit Habermas beschäftigt oder war mit in einem Treatment für einen Film oder irgend so etwas. Und sie darf jederzeit rein. Also das ist selbst bei Telefonaten. Und ich bin zu Hause. Viel.
Sie schreiben, Ihre Frau gibt Ihnen viel Rückhalt. Wie haben Sie die eigentlich kennengelernt?
In einer Bibliothek in der Musikhochschule, nicht in der Disco. Es klingt immer so schön, aber es war tatsächlich so. Und dann, weil sie ja Konzertpianistin ist, hat sie mich dann begleitet, bei meinen Prüfungen in der Schule. Und meine Frau hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also sie musste schon, sie war meine erste Lektorin im Grunde bei meinem Buch. Sie hat mit mir die Opern einstudiert, das Liedgut einstudiert, für meine Filme die Musik gemacht. Also extrem viel.
Ist sie auch freischaffend oder ist sie dann quasi mehr unterwegs als Sie? Oder?
Sie ist freischaffend und hat sich jetzt ein bisschen zurückgenommen, auch des Kindes wegen. Aber wir planen einiges. Also mit eine Show will ich ja nicht sagen, aber ich habe einige Angebote ich nenne es mal Kabarett, Satire-Kabarett-Programme mit Musik und Oper und der Türke erzählt Hochkultur, so in dem Sinne.
Sie haben sich als Wahlheimat für Norddeutschland entschieden. Warum ausgerechnet für den Norden? Weil es schon platt ist?
Also wenn es im Süden das Meer geben würde, hätte ich mich vielleicht auch für Süddeutschland entschieden. Aber da gibt es ja nur die Seen und ein See ist ein See und ein Meer ist ein Meer. Obwohl die Friesen ja das Meer ist ja die See und das zum Beispiel zwischen einem Meer ist ja im Grunde ein See und heißt Meer. Also das ist recht ulkig jetzt gerade. Aber ich wollte natürlich am Meer wohnen. Das Meer ist mir sehr, sehr wichtig. Also am Meer, direkt am Meer zu wohnen und das tue ich ja jetzt auch.
Sie leben seit 4 Jahren unweit von Jever an der Nordsee. Haben Sie dort schon Freunde gefunden? Ist das jetzt Ihre Heimat?
Heimat noch nicht. Heimat ist für mich der Ort, wo ich begraben werden möchte. Und diesen Ort habe ich noch nicht gefunden. Also wo ich dauerhaft dann liege, obwohl ich ja an die, nennen wir es mal Auferstehung glaube, ist es mir dann doch recht wichtig, wo ich dann liege. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, auf dem Melatenfriedhof in Köln zu leben. Zu liegen. Ich würde mich freuen, wenn es so etwas geben würde wie Fjorde an der Nordsee, also hier bei uns. Dann wüsste ich, an der Nordsee so ein Hang, so vielleicht ein Sitzgrab, also gab es ja auch, nicht ein Liegegrab und dann so mit Blick auf irgendeinen Fjord. Das wäre so die Vorstellung, wie ich gerne liegen möchte, glaube ich, also wie ich sitzen möchte. Ja, das wäre dann Heimat.
Ich werfe nochmal einen Blick auf Ihr Buch, Türke, aber trotzdem intelligent. Mit diesem Titel haben Sie doch eigentlich auch einer absolut unangemessenen Bemerkung Ihrer damaligen Klavierlehrerin ein Denkmal gesetzt, sie sozusagen zementiert. War Ihnen das wichtig?
Es war ja nur ein Vorschlag. Meinem Verlag war es dann sehr wichtig. Ich habe dann 21 Vorschläge gemacht mit anderen Titeln, habe es dann fast bereut, dass ich diesen Titel genommen habe. Andererseits hat er mich auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht. Also ist schon gut, dass ich diesen Titel wohl habe, aber er hätte auch anders heißen können. Also
welche Alternativen hatten Sie, die Ihnen jetzt auch lieb gewesen wären?
Zum Beispiel Su heißt Wasser. Su, meine Tochter heißt Su. Und das ist ja türkisch Wasser und Su heißt Wasser und Wasser hat für mich eben diese Bedeutung mit Meer und das Buch beginnt ja auch im Prolog mit dem Meer und mit der Nordsee. Das wäre zum Beispiel auch, Su heißt Wasser wäre auch schön gewesen und dann, es hätte wahrscheinlich dann weniger Leute hätten wahrscheinlich darauf reagiert, ich weiß es nicht. Also das wäre für mich eine Option gewesen tatsächlich.
Nach dem Buch ist in der Regel vor dem Buch, Sie haben es auch schon angesprochen, da ist was in der Pipeline. Was treibt Sie um? Welche Geschichten wollen Sie als nächstes erzählen? In welche Richtung geht es? Da gibt es da was Sie unter den Nägeln brennt, was Sie loswerden wollen, was Sie in die Geschichten reinstecken?
Auf jeden Fall eine Art Familiensaga, ich sag's mal so. Und in diese Familiensaga werde ich alles so reinstecken an Familien, was mir einfällt. Da kommen Juden vor, da kommen Türken vor, Armenier und ist schon wohl strukturiert, auch wenn es so nicht klingen mag jetzt. Und die werden alle aufeinandertreffen und sinnvoll verwoben werden. Und es spielt allerdings 1978, so viel weiß ich jetzt schon. Das wird sehr interessant. Also ich glaube, es wird ein schönes Buch.
Gibt es noch Träume? Gibt es noch Sachen, die Sie unbedingt erreichen wollen in Ihrem Leben?
Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich möchte gerne meine Enkel sehen. Ich möchte gerne sehen, wie meine Tochter ihre Kinder in der Hand hat und ich möchte einfach sehen, wie die aussehen, wie die denken. Ich will einfach, um es auf den Punkt zu bringen, recht lange leben und auch die, die mich umgeben, lange, lange lebendig sehen.
Vielen Dank, Selçuk Karar, Opernsänger, Filmemacher und Schriftsteller, Türke, aber trotzdem intelligent. Mein vollkommen verrücktes deutsches Leben heißt sein bislang erstes Buch, erschien im Edelverlag für rund 15 Euro. Wenn Sie das Gespräch nochmal nachhören wollen, finden Sie dazu Gelegenheit im Internet auf nordwestradio.de. Mein Name ist Mario Neumann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.